Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, heute haben wir einen Abschnitt aus dem Alten Testament. Es ist 1. Könige, dort Kapitel 17, die Verse 1, ich lese dann bis 18, in der Übertragung von Hoffnung für alle. Der Prophet Elia aus Tischbe in Gilead sagte eines Tages zu König Ahab: Ich schwöre bei dem Herrn, dem Gott Israels, dem ich diene. Es wird in den nächsten Jahren weder Regen noch Tau geben, bis ich es sage. Da befahl der Herr Elia: Du musst fort von hier, geh nach Osten, überquere den Jordan und versteck dich am Bach Krit. Ich habe den Raben befohlen, dich dort mit Nahrung zu versorgen, und trinken kannst du aus dem Bach. Elia gehorchte dem Herrn und versteckte sich am Bach Krit, der von Osten her in den Jordan fließt. Morgens und abends brachten die Raben ihm Brot und Fleisch, und seinen Durst stillte er am Bach. Nach einiger Zeit vertrocknete der Bach, denn es hatte schon lange nicht mehr geregnet. Da sagte der Herr zu Elia: Geh nach Phönizien in die Stadt Zarpat und bleib dort. Ich habe einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Sogleich machte Elia sich auf den Weg. Am Stadtrand von Zarpat traf er eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Er bat sie um einen Becher Wasser. Als sie davon eilte und das Wasser holen wollte, rief er ihr nach: Bring mir bitte auch ein Stück Brot mit. Da blieb die Frau stehen und sagte: Ich habe keinen Krümel Brot mehr, sondern nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein paar Tropfen Öl im Krug. Das schwöre ich bei dem Herrn, deinem Gott. Gerade habe ich einige Holzscheite gesammelt. Ich will nun nach Hause gehen und die letzte Mahlzeit für mich und meinen Sohn zubereiten. Danach werden wir wohl verhungern. Elia tröstete sie: Hab keine Angst. So weit wird es nicht kommen. Geh nur und tu, was du dir vorgenommen hast. Aber back zuerst für mich ein kleines Fladenbrot und bring es mir heraus. Nachher kannst du für dich und deinen Sohn etwas zubereiten. Denn der Herr, der Gott Israels, verspricht dir: Das Mehl in deinem Topf soll nicht ausgehen und das Öl in deinem Krug nicht weniger werden, bis ich, der Herr, es wieder regnen lasse. Die Frau ging nach Hause und tat, was Elia ihr gesagt hatte. Und tatsächlich hatten Elia, die Frau und ihr Sohn Tag für Tag genug zu essen. Mehl und Öl gingen nicht aus, genau wie der Herr es durch Elia angekündigt hatte. Eines Tages wurde der Sohn der Witwe krank. Es ging ihm zusehends schlechter und schließlich starb er. Da schrie die Mutter Elia an: Was hast du eigentlich bei mir zu suchen, du Bote Gottes? Ich weiß genau, du bist nur hierher gekommen, um Gott an alles Böse zu erinnern, was ich getan habe. Und zur Strafe ist mein Sohn jetzt tot. Soweit diese Geschichte, die wir sicherlich alle kennen. Schon früher haben wir sie erzählt bekommen, später gelesen. Und es geht in dieser Geschichte, wie in der ganzen Geschichte mit Elia, letztlich um die eine Frage: Wer ist der Herr über die ganze Schöpfung? Bei Starkregen, Überschwemmungen und zerstörende Fluten, wie wir das in der vergangenen Woche in Deutschland erlebt haben, das suchen wir natürlich automatisch nach Gründen. Warum passiert sowas? Und die heutige Antwort, die man zahlreich dann im Fernsehen bei den Nachrichten hören konnte: Es ist der von Menschen gemachte Klimawandel, wir sind selber schuld. So weit weg von Gott sind wir Menschen, dass es gar keine Idee mehr gibt, dass so etwas auch mit Gott zu tun haben könnte. Wetterkatastrophen, dürre Zeiten wurden in alter Zeit anders verstanden. Was will uns Gott damit sagen? Und wie kann man den Gott, an den man glaubt, so beeinflussen, dass er in der Dürre Regen schenkt? Und da brach schon etwas sich Bahn in Israel, was so Gott nicht mehr länger dulden wollte und seinen Propheten Elia schickte. Der israelische König Ahab heiratete die Isebel, eine glühende Vertreterin des kananäischen Baalskultes. Baalskult, da waren mehrere Gottheiten beteiligt und Baal wurde als der Oberste verstanden. Die Kanaanäer verstanden Baal als den Gott über die Schöpfung. Er sei der Schöpfer. Und die Gottheit Astarte war seine Gemahlin. Und bei den Kultfeiern fand kultische Prostitution statt. So sollte eine positive Wirkung auf die Fruchtbarkeit des ganzen Landes ausgehen. Das sind Vorstellungen, die sind uns heute völlig fremd. Als nun Elia, der Mann Gottes, dem Ahab begegnete, übte Elia schärfste Kritik am König Ahab. So scharf, dass es Folgen hatte. Dein Weg, Ahab, verstößt gegen das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, spricht Jahwe, der Gott Israels. Und du sympathisierst mit diesem fremden Gott, dem Baalskult. Und zum Zeichen, wer der wahre Gott über die ganze Schöpfung ist, kündige ich im Namen Gottes eine Dürrezeit an. Es wird in den nächsten Jahren weder Regen noch Tau geben, bis ich es sage. Das war eine Ansage von Elia, die wog schwer. Eine Kampfansage, die Ahab auf seinem Irrweg provozierte und Elia in Gefahr brachte. Nun beginnt die Flucht Elias. Zuerst soll er an den Bach Krit gehen und sich dort verstecken. Gott lässt ihn durch Raben versorgen und Wasser soll er aus dem Bach trinken. Doch nach einigen Monaten trocknet dieser Bach aus und Elia erhält eine neue Anweisung. Geh zu der Witwe in der Stadt Zarephat in Phönizien, in ein heidnisches Land. Die dort, diese Witwe erhielt Weisung, dich aufzunehmen und dich zu versorgen. Elia war gehorsam und ging dorthin. Auch in Zarephat gab es Versorgungsprobleme der Bevölkerung aufgrund der Trockenheit. Wir wissen nicht viel über die Witwe, aber sie war verarmt und die Nahrung ging aus. Da leitete Elia dieses Mehl- und Ölwunder ein, der Topf spendete immer weiter Mehl und der Krug ging mit Öl nicht aus. Das Wunder war ein Zeichen dafür, dass der wahre Herrengott über die ganze Schöpfung herrscht, der Gott Israels. Und damit war auch der Witwe klar, dass sie es hier mit einem Propheten zu tun hatte, mit einem Mann Gottes. Soweit, so gut. Aber dann gab es in diesem Aufenthalt von Elia eine Krise. Der kleine Sohn der Witwe wurde krank und starb. Und da konnte die Witwe nicht anders, als diesen Tod ihres Sohnes mit der Gegenwart dieses Gottesmannes in Verbindung zu bringen. Sie sah den Tod ihres Sohnes als ein Gericht an ihr an, über all das, was sie Böses getan hat. Zur Strafe ist jetzt mein Sohn tot. Und sie schrie Elia an, was hast du eigentlich bei mir zu suchen, du Bote Gottes? Im Fortgang der Geschichte erweckt Elia den toten Sohn im Auftrag Gottes zum Leben. Und später kehrt Elia nach Israel zurück und fordert den König Ahab heraus auf dem Berg Karmel. Welcher Gott ist der Herrscher über die ganze Schöpfung? Und wir kennen diese Geschichte. Gott bestätigt das Opfer Elias und allen war klar, wer der Herr über die Schöpfung ist. Was können wir jetzt aus dieser Geschichte ableiten? Einmal, unser Herr und Gott ist und bleibt der Schöpfer über die ganze Welt. Der Anspruch Gottes und das Bekenntnis, dass er der Schöpfer ist, besteht auch in dieser modernen Welt. Vieles können wir Menschen schon längst auch ohne Gott. Martin Luther hat mal in einer Auslegung bei einem Psalm gesagt, Etsi Deus non daretur, wir sollen so handeln, als gäbe es Gott nicht. Später hat sich das entwickelt in der Aufklärung. Alles hat man dann erklärt, man braucht Gott nicht mehr. Man verstand plötzlich chemische Zusammenhänge, biologische Zusammenhänge. Auch die Geschichte wurde von Gott befreit. Und Hegel war es, der eine reine innerweltliche Dynamik in der Geschichte der Völker beschrieben hat. Und das ging so weiter bis zum heutigen Tag. Und wenn solche Wetterphänomene sind, so Klimawandelsituationen, wie wir es jetzt erlebt haben diese Woche, auch dann brauchen wir keinen Gott mehr, um uns das zu erklären. Aber es bleibt doch auch irgendwie ein blöder Vater-Nachgeschmack. Wir sind schuld und wir müssen alles machen und regeln. Und ob man das noch hinkriegt? Wir denken global und die Klimaveränderungen wirken sich weltweit aus. Und gewiss sind wir als Menschen bei knapp 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt ein wesentlicher Faktor, wenn es um den Einfluss auf die Schöpfung geht. Viel CO2 wird von uns Menschen produziert. Von der Frage, wie wir leben, welchen Konsum wir uns leisten und wie wir dadurch die Schöpfung belasten. Das sind Erkenntnisse, die man in den letzten Jahrzehnten gelernt hat und die von Bedeutung sind. Und gleichzeitig, so richtig das ist und wir lernen müssen, mit der uns anvertrauten Schöpfung sorgsam umzugehen, wir sind dennoch in der Hand unseres Gottes. Und wenn er wiederkommt, dann werden alle Menschen erkennen, wer Jesus Christus ist, wer unser Schöpfer ist. Er wird dann nicht nur Frieden stiften zwischen den Völkern, sondern auch all das in Ordnung bringen, was wir an Durcheinander und Chaos erleben und selber falsch gemacht haben. Ein weiteres können wir rausnehmen aus dieser Geschichte. Wer dem Heiligen begegnet, überlebt das nicht. Die Witwe verstand Elia als einen Mann Gottes, der die Heiligkeit Gottes repräsentiert hat. Sie merkte, hier ist ja Gott selber da, der Herr über die Schöpfung. Und wer dem Heiligen begegnet, überlebt es nicht. Und so sah sie den Tod ihres Sohnes unmittelbar als Strafe auf dem Fuß für all ihre Fehler, was sie getan hat. So ging es ja auch schon Petrus, von dem wir in der Schriftlesung gehört haben. Dieses Wunder des Fischfangs machte ihm schlagartig klar, wer da vor ihm steht, der Sohn Gottes. Dass jetzt Gott ihm so nahe kommt, das war lebensgefährlich. Und was macht Petrus? Wirft sich auf den Boden und sagt, geh fort, ich ertrag das nicht. Deine Heiligkeit, geh weg. Petrus sah sich schon im Gericht, weil er eben in Jesus dem Heiligen begegnete. Und diese Dimension, dass wir in Gott dem Heiligen begegnen, auch wir, du und ich, tritt manchmal in unserem Leben zurück. Dabei wäre es auch gut, wenn wir immer wieder uns bewusst werden, wie wir sind, Sünder, dass wir Fehler machen, nicht so leben, wie Gott das von uns will. Wenn wir uns bewusst machen, wie es um uns bestellt ist als Sünder, wenn wir Jesus nicht hätten, dann würden auch wir das Heilige nicht ertragen. Und da kommt das Dritte ins Spiel. Fürchte dich nicht. Auf die Angst der Witwe, dass sie mit ihrem Sohn verhungern müsste, sagte ihr Elia: Hab keine Angst. Fürchte dich nicht. Und auf den Tod ihres Sohnes übernimmt Elia die Verantwortung und darf ihn im Auftrag Gottes dieses Kind wieder ins Leben rufen. Und als Petrus verzweifelt und bis auf die Knochen erschrocken auf dem Boden liegt, spricht Jesus auch ihm diese erlösenden Worte zu: Fürchte dich nicht. Das sind Worte, die kann man sich selber nicht sagen. Die müssen einem von außen gesagt werden. Das ist nicht so, wie wenn man irgendwo abends, nachts um 12 im Wald spazieren geht und es raschelt und wir kriegen so ein komisches Angstgefühl und pfeifen vielleicht dabei, um uns selber zu trösten. Nein, so ist das nicht. Wenn wir spüren, dass wir Sünder sind und das einfährt in unserem Leben, dann brauchen wir diese Worte, die von außen kommen: Fürchte dich nicht. Wenn manches Bedrohliche in unserem Leben passiert oder über uns hereinbricht, was wir nicht verstehen, dann sollen wir uns an Jesus wenden, an Gottes Barmherzigkeit und Liebe. So war das ja auch schon im Alten Testament bei Jesaja: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ob Klimawandel, zerstörende Flut oder Corona-Gefahr, wie immer es kommt, wir sind in seiner Hand. Fürchte dich nicht. Amen.